Gut, dann guten Morgen. Vor 2 Wochen haben wir den Blick auf eine Formvielfalt gerichtet, die ich unter der Überschrift theologischer Traktat zusammengefasst hatte. Die lange Epoche nicht nur christlich ausgerichteter, sondern regelrecht einem kirchlichen Dogma unterstellter Formen des Philosophierens kann trotzdem, auch wenn diese Überschrift jetzt suggeriert, es handle sich da um eine Einheit, nicht abschließend resümiert werden. Und das war auch nicht meine Absicht gewesen, dieser riesigen Epoche irgendwie grundlegend gerecht zu werden. Wir hatten uns aber etliches angesehen, und zwar exemplarisch das Frühe der spätantiken Formationsphase des christlichen Denkens entstammte Ganztextformat etwa des Gottesstaates, De Civitate Dei, des späten, als streitbarer Kirchenlehrer argumentierenden Aurelius Augustinus, Sie erinnern sich. Und wir hatten im Kontrast dazu das hochmittelalterliche, elaborierte Format der Quaestio, wie es namentlich Thomas von Aquin in der Fülle seiner Texte meisterlich praktiziert hat, angesehen. In aller Kürze waren dabei ganz verschiedene Züge zu vermerken gewesen. Von den antiken Dialogformaten her betrachtet, erscheint der Diskurs des mittelalterlichen Philosophierens als einer, in welchem das dialektische Prinzip neu ausgerichtet wird, aber auch gesprengt durch einen neuen, einerseits schweigenden, andererseits übermächtig präsenten Dialogpartner Gott. Im Ringen um Glaubenswahrheit richtet man sich vor jeder Adressierung ans Publikum, die auch stattfinden mag, primär immer auch an Gott. Und wo man sich ans Publikum richtet, hat man Gott bzw. handfester die von ihm geoffenbarte Heilige Schrift auf seiner Seite, wenn man argumentiert und Bibelbelegstellen beibringt für das, was man sagt. Zur Heiligen Schrift kommen dann womöglich auch all die vielen weiteren Texte, welche die Schrift auslegen, kommentieren, verdeutlichen und auf die begrenzten Verstehensmöglichkeiten wie auch den unzulänglichen Willen des irdischen Menschen zuschneiden. Gott als Autorität und Gewährstexte als Autorität. Sie fließen gleichsam als Zitatstrom, als Chor von Stimmen oder moderner ausgedrückt als Intertext in den mittelalterlichen Traktat mit ein. Insofern sind es immer auch vielstimmige Texte mit diesen Mengen von Zitaten, die mitlaufen. Dennoch besteht das Textuniversum mittelalterlicher Intellektualität und ab dem 11. Jahrhundert dann ja auch mittelalterlicher Universitätswissenschaft nicht einfach aus einem Kontinuum von Gebeten oder Lobpreisungen oder von Predigten, also von genuin der Glaubenspraxis angehörigen Texten. Vielmehr finden wir durchaus zum Zweck der Explikation der inneren Schlüssigkeit des göttlichen Universums eine reiche Argumentations- und Traktatkultur, die teils zur scharfsinnigen Begründung von Dogmen, teils zu Lehr- und Prüfungszwecke ermöglichenden Widersprüchlichkeiten ausforschenden Argumentationen da sind und genutzt werden. Akribische Erörterungen und insofern durchaus eine scharfe intellektuelle Kultur begleiten die Welt der Glaubenspraktiken des Mittelalters. Die Grundform dieser Diskussions- und Debattenkultur ist erneut oder nach wie vor die Frage. Allerdings eine Frage, deren Pointe es ist, kunstvoll zu einer endgültigen und abschließenden Antwort geführt zu werden. Wir hatten uns die Form der Quaestio, das kann man mit Frage übersetzen, mit Untersuchung, aber vielleicht noch besser oder vielleicht sogar mit Prüfung, ein wenig näher angesehen. Ihre Ausgestaltung folgt einem Schema. Rund um einen Gegenstand, der zunächst genannt wird, etwa die Wahrheit, werden die jeweiligen Quaestiones, Unterfragen oder Teiluntersuchungen aufgefächert, die ihrerseits dann abgehandelt werden, nach dem Schema erstens, es scheint das, zweitens, dagegen aber und schließlich drittens, es ist zu sagen oder ich antworte. Innerhalb der jeweiligen Bereiche finden sich durchnummeriert unter Umständen etliche ganz verschiedene Gründe, Gedanken, Argumente, Einwände aufgelistet. und erläuternde Zusätze kann es ebenfalls geben, wenn der Verfasser ergänzend oder kommentierend etwas näher ausführen will, eine Diskussion würdigen, eine besonders delikate Problematik näher erläutern, die an einem bestimmten Aspekt dranhängt. Der Reiz mittelalterlicher Traktate ist, die wenigen Beispiele der letzten Sitzung haben das hoffentlich ein wenig ahnen lassen, jene Akribie, mit welcher der im Prinzip dogmatisch festliegende Lehrstoff sich immer wieder neu durchgeprüft findet, um logisch kleinteilig alles mit allem optimal und schlüssig zu verbinden, sodass gewissermaßen nichts mehr offen bleibt an Zweifelsmöglichkeiten. Wobei die Autoren, die da am Werk sind, auf der einen Seite in diesen Kanon der Auslegungsbemühungen sich demütig und bescheiden hineinfädeln mit ihren eigenen Argumenten, auf der anderen Seite aber doch im Detail zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also die Kunst der kleinen Verschiebung von Interpretationen und Gedanken ist durchaus hier mit am Werk. Die Anstrengung in der Vielzahl der durchaus heterogenen Quellen und Interpretationen, Gedankenarchitekturen zu erschaffen, zielt also zum einen auf Konsistenz und Wahrung des durch biblische und theologische Autoritäten vorgegebenen Rahmens. Zum anderen werden aber doch auch Meinungsstreitigkeiten ausgefochten und im Laufe der gut 1000 Jahre, in welchen Philosophie nur als christliche niedergeschrieben und gelehrt werden konnte, in welcher sie also als Ancilla Theologiae, als Magd der Theologie fungierte, haben sich die Lehrmeinungen trotz aller dogmatischen festen Rahmenbedingungen doch auch allmählich und im Ganzen durchaus stark verändert. Einen Einschnitt dieser Verschiebung, dieser riesigen, immer wieder umgewälzten Argumente, die das Mittelalter prägen, kennen Sie alle. Es ist das im 12. Jahrhundert wirksam werdende Wiederbekanntwerden der naturphilosophischen Schriften des Aristoteles. Zuvor über Jahrhunderte nicht bekannte Texte eines Klassikers, der als Klassiker, als Autorität galt und insofern unabweislich wichtig war, entwerfen ein neues Bild der Schöpfung. Und das dringt wie ein seismischer Schock durch dieses mittelalterliche intellektuelle Universum hindurch, diese neu entdeckten Texte, die Themen traktieren, die so vorher gar nicht in dieser Art des Herangehens, aber auch was die inhaltlichen Argumente angeht, so gar nicht Teil des mittelalterlichen Diskurses waren. Ein neues Bild der Schöpfung wird entworfen. Natur ist nicht direkte Manifestation einer gewissermaßen in jedem Moment in freier Allmacht über uns herrschenden Willkür Gottes, eines Gottes, der Wunder tun kann, aber auch jederzeit Schreckliches tun kann und gewissermaßen jederzeit irregulär agieren kann, sondern das ist die Perspektive, die mit der aristotelischen Naturphilosophie auftaucht. Natur besitzt in sich eine Stabilität, eine erschließbare Gesetzmäßigkeit, eine profane Stabilität, könnte man sagen. Gott hat sie als in sich gesetzmäßig und für uns verlässlich geordnet geschaffen. Er hat sie so gleichsam aus sich entlassen und uns in dem Maße, wie wir uns die Gesetze dieser Natur erschließen können, auch in die Hand gegeben, was wir aus ihr gewinnen können. Wie man weiß, ist diese neue Bedeutung einer naturwissenschaftlichen Verlässlichkeit der Welt und auch einer Empirie, die sich darauf richten kann, also eines menschengewonnenen Wissens über alles Körperliche und die neue Bedeutung des damit möglichen empirischen Forschens anstelle buchorientierter Autoritätsbeweise, in den Folgejahrhunderten zu einem ungeheuer dynamischen Faktor geworden. Man kann sagen, und Sie finden diesen Unterton in viel Sekundärliteratur zum Spätmittelalter und zum Ende dieser christlichen Epoche, man kann sagen, das christliche Dogma, die ganze scholastische Wissens- und Lehrordnung zerbrach mit Renaissance und früher Neuzeit, und zwar zerbrach sie an den entstehenden, auf empirischer Forschung basierenden Naturwissenschaften. Der Medizin, vor allem aber der Physik, genauer der Mechanik und der Astronomie, die sich mathematisch tatsächlich auf Gesetze hin zuspitzen lassen, diese Gegenstandsfelder. Also, Sie kennen das, Fallgesetze oder aber Bewegung der Gestirne am Himmel. Aus dieser Sicht, also der klassischen Sicht auf das Ende des Mittelalters, löst ein neues, erfolgreiches Wissenschaftsideal eine alte, tendenziell stagnative Wissensordnung dogmatischer Art ab. So kann man das lesen in vielen Philosophiegeschichten, man wird sagen müssen, schlechten Philosophiegeschichten und in einfachen Fortschrittserzählungen zur Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaftsordnung. Es ist was dran an dieser Perspektive, aber man kann die Dinge durchaus ein Stück weit auch umgekehrt sehen und das passt zur Perspektive, die unsere Vorlesung gewählt hat. Die autoritäts- und buchgläubige Disputationskultur der Scholastik scheiterte, kann man nämlich auch sagen, nicht zuletzt, wenn sie denn scheiterte in dieser Transformation, aber sie veränderte sich so drastisch nicht zuletzt aufgrund ihrer selbst, aufgrund ihrer eigenen Beschaffenheit. Denn ihr Schicksal wurde eben das in Gestalt von unerwartet auftauchenden Büchern einer anerkannten Autorität, jener naturphilosophischen Schriften des Aristoteles eben, nun plötzlich etwas vorlag, was man aufgrund jener gründlichen, totalen Vorgehensweise und Funktionsweise mittelalterlichen Wissens nicht ignorieren konnte. Eben weil es sich um Wahrheiten und Methodiken einer anerkannten Quelle handelte, die einmal aufgetaucht und bekannt geworden nun in der Welt war und integriert werden musste ins Vorhandene, war man eigentlich gezwungen, das aristotelische Naturbild zu verknüpfen mit allem, was da war. Und diese Verknüpfung gelang eben in wiederholten Schüben stets nur behelfsmäßig. Nicht zuletzt durch die ausgeprägte Übung der scholastischen Widersprüchlichkeitsprüfung mit jenen kleinteiligen Zweifeln, die wirklich alle Punkte möglicher Inkonsistenz durchprüfen, trieb die mittelalterliche Episteme, also die mittelalterliche Wissensordnung, einmal auf die Naturphilosophie gestoßen, schlichtweg aus sich selbst heraus die Instabilitäten hervor, an denen sie schließlich zerbrach. Es gelang nicht, die fordernde Allmacht und willentliche Präsenz Gottes in der Welt und unserer von Sünde und bösen Mächten bedrohten Erfahrung zu vereinbaren mit der sehr viel beruhigenderen Idee einer moralisch und theologisch neutralisierten Naturerfahrung, in deren Rahmen auch der Mensch ganz wesentlich erst einmal das ist, ein Stück gut funktionierender und womöglich auch gut geschaffener Natur. Diese Perspektive, das Zeitalter des scholastischen, also schulmäßig christlichen Philosophierens, trug auf der Ebene seiner Methoden die für den Umbruch Richtung Naturwissenschaften entscheidenden Faktoren in sich selbst. Dieser Sichtweise neigt die Philosophiegeschichtsschreibung heute eher zu, als jenem Bild, die neuzeitliche Wissenschaft habe sich gleichsam von sich aus eigener Kraft heraus Bahn gebrochen. Und man sieht heute auch, dass mit dem Schritt in die sogenannte Neuzeit nicht alle Züge der christlichen Wissenskultur völlig verschwunden sind, vor allem nicht in methodischer und formaler Hinsicht. Damit bin ich schon beinahe beim Thema für heute. Denn heute möchte ich Ihnen unter der Überschrift Neuzeitliche Abhandlung Textformen vorstellen, mit welchen die Philosophie nach dem Ende jener Umbruchsphase, Renaissance kann man sie nennen, wenn man sich eher an die Theorie der Künste oder der Kunstgeschichte anlehnt. Man spricht für die Philosophie, also auf die Textinhalte blickend, unter Umständen auch von Humanismus. Also Formen, mit welchen die Philosophie nach dem Ende dieses Umbruchs, als sie sich als Disziplin, also wieder gewissermaßen auf ihrem eigenen Boden wahrnimmt und bewegen kann, neu und verändert äußert und sprachlich auch inszeniert. Kurzer Hinweis zur Datierung. Wir machen damit in der Vorlesung heute einen Sprung, erneut einen Sprung, der vieles unbeachtet lässt. Unbeachtet lasse ich vor allem die Textformenwelt der Renaissance jetzt weitgehend. Eine in sich sehr gemischte Welt, zu der einerseits eher steife und umständliche Traktate zählen. Andererseits gibt es aber in jener Zeit auch literarisch ausgestaltete Experimente neuen Typs, namentlich italienischer Autoren, die man rein zeitlich zwar dem späten Mittelalter zuordnen könnte, die aber neue Akzente und Themen setzen. Teils verpackt in eine unterhaltsame Form, finden sich in der schönen Literatur, könnte man sagen, oder an der Schwelle zur schönen Literatur, philosophische Gedanken, dann abseits von dogmatischen Mustern gestaltet und auch für andere Lesesituationen geschrieben. Lesesituationen abseits der Andacht des klösterlichen Lebens oder auch der Academia, die im Wesentlichen eine theologische war, wenn sie so ausgiebig sich in philosophienahe Überlegungen vertiefte. Ein Autor, den man hier kurz nennen kann, ist Dante Alighieri. Mit der etwa 1307 in Versform als Langgedicht von 14.000 Terzinen verfassten Divina Commedia, der göttlichen Komödie, oder man könnte auch nennen eine frühe philosophische Arbeit von 1303, die Convivio heißt, das Gastmahl. Da sehen Sie auch ein durchgehendes Motiv dieser Texte, sich auch wieder neu auf antike Vorbilder zu beziehen in ihrer Schreibform. Und dann ist da Giovanni Boccaccio, ein weiterer Name eines sehr lesenswerten Autors, mit dem raffinierten, nach der Pestepidemie von 1348 geschriebenen Geschichtenbuch Decamerone. Ein Buch von Erzählungen, das eigentlich der Unterhaltungsliteratur zugeordnet werden kann, aber Kurt Flasch, den ich zu dem Thema warm empfehlen kann, hat wunderbar gezeigt, wie sich gerade Boccaccio auch als Philosoph lesen lässt, der die literarische Form wählt, um gewissermaßen zu verpacken, was er an Reflexionen seinen Lesern zu bieten hat und seinen Leserinnen. Auch das ist interessant. Bei Boccaccio wird das ausdrücklich angesprochen. Also diese bürgerliche Lesekultur ist tatsächlich eine Idee, in der eben auch dann zumindest die gebildeten Familien so weit des Lesens mächtig sind und sicher auch dann Bücher besessen haben, dass auch die Frauen als Leser, Teil der Leserschaft, angesprochen werden. Hätten wir mehr Zeit, wären diese großen Dichtungen am Rande des philosophischen Diskurses ein wunderbarer Gegenstand für mindestens eine ganze Vorlesung. Nächstes Mal werde ich nicht auf diese Zeit allzu ausführlich zurückkommen, aber jedenfalls die eher literarischen Formen des Philosophierens in der Neuzeit gesondert vorstellen. Man kann vom gelehrten Diskurs her gesehen Texte wie die Göttliche Komödie von Dante als Poesie ohne jegliches Argument oder klare These abtun. Sie kennen die Handlung, die auch eng an, neben antiken Motiven natürlich auch eng an religiöse, also christliche Themen angelehnt ist. Der Protagonist durchschreitet, geführt vom antiken Dichter Vergil, die Kreise der Hölle und auch die Geschichte der Menschheit, um am Ende schließlich ins Paradies zu gelangen, das die Attribute des dreieinigen Gottes aufweist, vor allem aber dem Humanen und vielleicht sogar einer zukünftigen Menschheit zu gehören scheint. Also Texte dieser Art haben ihre eigene Pracht, aber das ist zu vermuten aus Sicht der damaligen Leser eben nicht nur einfach ästhetisch Interesse geweckt, sondern waren auch von subtilen Pointen Richtung vorhandene dogmatische Sicht der Welt durchzogen. Ein Merkmal der Renaissance-Kultur, das gilt auch gerade für Dante, ist, dass die Texte dieser italienischen Stadtstaaten, Diskussions- und Text- und Lesekultur mit ihrem hohen intellektuellen Anspruch auch die Sprache wechseln, nämlich jedenfalls teils aus dem Latein, der Sprache der Kirche und ihrer Universitätswissenschaften, in die Volkssprache hinüberwechseln, also in ein italienisch, wie es tatsächlich gesprochen gewesen sein mag. Die Stadtstaaten verfügen also, das habe ich angedeutet, über ein lesendes Publikum, das jenseits amtlicher und religiöser Kontexte Texte und Bücher konsumiert. Wesentliche Bedingungen, diesen Lesehunger zu stillen, sind, auch das müssen wir uns zu dieser Zeit hinzudenken, wenn wir so ganz pauschal sagen, Ende des Mittelalters, wesentliche Bedingungen, diesen Hunger zu stillen, sind Papier- und Buchdruck. Etwa ab 1100 wird in Spanien die arabische Kunst der Papierherstellung bekannt. Italien importierte wohl ebenfalls aus Afrika, also aus dem arabischen Raum, Papier auf dem Seeweg, bevor sich dann eine eigenständige Papierproduktion im 13. Jahrhundert von Süden herkommend etablieren kann. Zum Massenmedium, Massenmedium nicht im heutigen Sinne, aber immerhin so, dass nennenswerte Leserschaften entstehen können, wird das Buch in dem Maße, in welchem das händische Abschreiben durch Druckverfahren und dann vor allem durch schnelle Satzverfahren abgelöst wird. Das einschlägige Datum hierfür kennen Sie alle, denn die einschlägige Technik kam von diesseits der Alpen. Johannes Gutenbergs Druckerpresse mit beweglichen Lettern beginnt ab 1430 die Buchherstellung zu revolutionieren. Und dieser Einschnitt kann immer noch als eine der größten technischen Revolutionen, die die Menschheit überhaupt hervorgebracht hat, bezeichnet werden, wenn man das Revolutionäre einer Technologie an ihren Folgen misst. Und die Folgen dieser Möglichkeit, Gedrucktes als Massenmedium herzustellen und zu zirkulieren, sind immens. Zur Mischung aus schwerfälliger Gelehrsamkeit und neuer Fabulierlust, einer zwar nicht offensiv kirchenkritischen, aber doch spielerisch selbstständigen, teils geistreichen, teils derben, bürgerlich-humanistischen Literatur, tritt in der Philosophie des 14. und 15. Jahrhunderts auch ein weiteres brisantes neues Themenfeld hinzu, das der Politik. 1324 publiziert Marsilius von Padua den Defensor Pacis, den Verteidiger des Friedens, einen staatsphilosophischen Traktat, der in Form und Inhalt antike Motive aufnimmt und Themen wie die Legitimation des Herrschers durch die Untertanen und dergleichen in antiker Manier traktiert und insofern auch als im Bereich der politischen Philosophie, Staatsphilosophie ist eigentlich nicht richtig für diese Zeit, weil in dem Sinne Staaten gab es da noch nicht, sondern es war, wenn dann die Stadt, die vor Augen stand, aber jedenfalls diese stadtbezogene Idee von politischer Legitimation von Herrschaft und Regierung wird auf neue Weise und ein Stück weit abseits tatsächlich von Kirchenfragen und kirchenrechtlicher Tradition philosophisch disputiert. Niccolò Machiavelli schreibt Il Principe, der Fürst, 1513 fertiggestellt, 1532 publiziert, eine schonungslose Politikerkritik, aber auch ein Werk, das als Rat an den Fürsten, sich skrupellos zu verhalten, literarisch interessant ist, also auch auf subtile Weise ironisch funktioniert. Also wenn ich das jetzt als Politikerkritik interpretiere, habe ich im Grunde schon Machiavelli als einen auch doppelbödigen Autor charakterisiert. Wie Sie wissen, plädiert er ja im Text, ermutigt er ja gewissermaßen den Fürsten dazu, skrupellos zu agieren, keinerlei Rücksicht zu nehmen und seine Macht zu mehren, soweit er kann. Da ist begründet eine Diskussion im Gang über Machiavelli und über dieses Buch, die darauf hinausläuft, es sozusagen als Mehrebenenspiel zu lesen und nicht einfach nur sozusagen als naive, plane Politikberatung, die genau das meint und nur das, was sie sagt. Den Autoren der Renaissance ist mehr als bewusst, dass sie zwar Neues bewegt, dass sie aber gerade, wo es gilt, die scholastische und monastische, also mönchische Schreibkultur aufzubrechen, auf alte Formate zurückgreifen können, dass es gilt, diese Formate dann zu reaktivieren, freihändig zu adaptieren und neu zu wenden. Alte Formate heißt hier antike Formate, und zwar sowohl die römischen als auch soweit verfügbar, meistens in Übersetzungen verfügbar, die griechischen. Die antiken Textformen kommen also wieder zur Geltung. Ausgelöscht, gänzlich ausgelöscht waren sie nie. Lehrgedicht, Brief und auch die Pflege des Dialogs. Als mündlich vollzogener Dialog, aber auch als Dialog, der in Texten abgeschildert und inszeniert und präsentiert wird. Ein Beispiel für die kreative neue Wendung des Themas Dialog oder vielleicht Gesprächskultur ist etwa Boccaccios De Camerone. Denn es lässt sich auch unter diesem Blickwinkel Neuentdeckung und neue Wendung des Dialogs lesen. In dieser im Prinzip Erzählungssammlung gibt es eine komplexe Verschachtelung von Rahmenhandlung, das kennen wir ja durchaus von Platon auch schon. Bei Boccaccio ist es so, dass die Hauptpersonen, eine Gruppe von Männern und Frauen, sich, um der Pest zu entkommen, in ein Gut auf dem Lande zurückziehen und dort so etwas gründen wie eine Gegengesellschaft, die auf Gleichberechtigung aller beruht, in der jeden Tag ein anderer oder eine andere die Regierung übernimmt und in der man sich dann die Zeit, die man hat, teilt, indem reihum Geschichten erzählt werden. Diese Situation mag einerseits vage erinnern an so Szenarien wie etwa Platons Symposion, also das reihum Geschichten erzählen. Auf der anderen Seite mag man aber auch mit diesem Setting des Rückzugs in einen geschlossenen Raum auf dem Land an die Inseln denken, auf denen später die Utopien mit Vorliebe spielen werden. Also eine Insel, ein künstlicher Raum, in dem eine andere Form des Zusammenlebens erfunden und gelebt wird. Also es hat durchaus an vielen Stellen politische Züge, gerade die Diskussion auf der Ebene der Rahmenhandlung in Decamerone. Lassen wir diesen literarisch-experimentellen Zweig des philosophischen Diskurses für den Moment jedoch beiseite und sehen wir uns heute zunächst an, wie die strengeren akademischen Abhandlungen sich darstellen, sofern sie sich im Universitätsbetrieb vom Erfordernis der Schriftauslegung und der durch eigene Thesen dann geleisteten entschlossenen Zusammenführung aller strittigen Meinungen lösen. Sofern es also nicht mehr um die Bibel, sondern um frei gewählte und aus heutiger Sicht genuin philosophische Themen ging. Grundsätzlich kann man sagen, die neuzeitlichen Philosophen und auch die Philosophen der Aufklärung schreiben, von einigen Ausnahmen abgesehen, deutlich kürzer, als die ausladende mittelalterliche Erörterungskultur es sich geleistet hatte. Und diese Kürze, kann man vielleicht rein äußerlich sagen, hat zum einen gewiss Kostengründe. Sie mag zum zweiten aber auch Zeitgründe gehabt haben. Lesende Bürger und Studenten, die nicht Kleriker waren, leben nicht ein ganzes der Buchmeditation und dem Wieder- und Wiederlesen gewidmetes Leben, sondern lesen und gegebenenfalls schreiben in den befristeten Phasen, die sie fürs Lernen haben oder in Zeiten der Muße, die auch knapp gewesen sein mögen. So etwas wie Freizeit, inwiefern es das im strikten Wortsinne damals überhaupt gab, ist eine offene Frage. Jedenfalls können wir davon ausgehen, dass die bürgerlichen Intellektuellen, die sich mit Philosophie beschäftigten, nicht den ganzen Tag der Meditation, der Textarbeit und so weiter gewidmete Leben hatten. Zum Dritten ist das Textideal neuzeitlicher Philosophen aber auch gewissermaßen aus sich heraus ein ganz anderes als das der großen Kirchenlehrer. Zur Lektüre angeboten wird eine durchgearbeitete Stellungnahme, die Präsentation eines selbsttragenden Gedankengangs oder im Maximalformat die Aufstellung eines Systems. Es ging also um eine kompakte Syntheseleistung, die darauf hinauslief, eine eigene Schöpfung zu sein. Weniger aber darauf, eine bloß ausdeutende, kommentierende, Thesen zur Beseitigung von Widersprüchen im Vorhandenen formulierende Lektüre zu präsentieren oder Summe zu sein aus zwar erschöpfenden, aber eben auch wieder lediglich ergänzenden, kommentierenden, richtigstellenden Interpretationen dessen, was schon da ist. Zwei Wege zur Durchführung solcher systematischer Würfe hat die Neuzeit, gemeint ist nun die Zeit ab dem 16. Jahrhundert, als Philosophie und Theologie sich auch an den Universitäten unterschieden, gewählt. Zum einen denjenigen Weg eines beweisenden und genauer an der Begründungslogik der Mathematik orientierten Vorgehens. Eines Vorgehens more geometrico, nach den Üblichkeiten der Geometrie. Zum anderen, das ist jetzt eher eine Sammelkategorie, die eher auf Argumente, nicht Beweise im engeren Sinne, angelegte Form des schrittweisen Entwickelns eines Gedankenganges. Entweder in kurzen Paragraphen oder Sätzen oder aber ein wenig impressionistischer in Gestalt von monologartig entfalteten Gedankenwegen, könnte man sagen. Also da steht dann der praktische Vollzug des Nachdenkens im Vordergrund. Ich möchte Ihnen hierzu nun drei berühmte philosophische Werke und Autoren vorstellen bzw. in Erinnerung rufen und auch die Textformen zeigen. Das heißt also jetzt wieder von der Seite der Textform auf etwas zu blicken, was Sie in Teilen vermutlich schon kennen. Das erste Werk ist die 1670 erschienene, auf Latein verfasste Ethica Ordine Geometrico Demonstrata des Baruch Spinoza. Dass das Buch den Namen Ethik trägt, ist etwas verwirrend, denn es bietet keineswegs nur eine Lehre vom guten Leben oder Handeln, sondern eine veritable Metaphysik, die vom Grundsätzlichsten ausgehend einen raffiniert gefassten Seins- und Gotteskonzept, nämlich dann den Status des Erkennbaren, der Dinge und ihrer Eigenschaften, des Menschen, der Wahrnehmung, der begrifflichen Erkenntnis, des Willens und der Freiheit darlegt. Und zwar darlegt in der Form der Entwicklung von insgesamt 257 Lehrsätzen, Propositiones. Diese werden abgeleitet aus einer kleinen Reihe von am Anfang getroffener oder auch zwischendurch, es sind insgesamt 5 Teile, jeweils am Anfang festgehaltener Definitionen. Das sehen Sie hier am Anfang. Also hier steht oben drüber Definitiones. Sowie zu Beginn der 5 Kapitel dann jeweils Postulaten sowie wenigen Axiomen. Axiomata. Also das ist die erste Seite des ersten Teils. Dann geht es hier weiter. Sie sehen hier Axiomata. Hier gibt es eine kleine Explikatio noch zu der These Nummer 8. Dann kommen Axiomata. Und hier geht es dann weiter. Die Axiome sind Ausgangssätze, könnte man übersetzen. Also Sätze, die nur gesetzt werden können, die nicht ihrerseits der Ableitung fähig sind. Und Spinoza schiebt dann, also da kommen dann die Propositionen, die folgen dann direkt, schiebt dann gegebenenfalls jeweils knappe Erläuterungen ein und jeder Lehrsatz ist, das ist ein zentraler Baustein, gefolgt von einem Beweis, Demonstratio. Auch diesem Beweis können dann jeweils noch wieder Explikationen folgen. Kann man das vielleicht ganz gut sehen? Wir haben also hier, nehmen wir hier, das ist hier ganz kurz, Propositio 1, Substantia prior est natura suis affectionibus. Demonstratio, patet ex definitione 3 und 5. Ja? Also das ergibt sich aus den Definitionen 3 und 5. Dann geht es weiter mit der zweiten Proposition, auch eine kurze Demonstratio, worauf ich Sie hier noch kurz hinweise, Proposition 3, die endet, also da lautet Demonstratio, Sinni, Kommune und so weiter, und dann endet das mit QED, Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Also eine ganz strenge Form, in der klappert sozusagen der ganze Text durch. Teilweise können dann auch Passagen mal etwas länger ausfallen. Hier haben Sie eine längere Explikatio, das gehört jetzt zu der Proposition oder zu dem Beweis davor, bevor dann die Proposition 9 beginnt. Also so kann es auch mal aussehen. Da nimmt sich Spinoza etwas mehr Zeit, aber meistens im Bereich der Erläuterungen. Also die Kerngedanken sind extrem verknappt nach diesem Schema Propositio Demonstratio. Mit diesem Aufbau folgt Spinoza bis in die Überschriften hinein den Elementen des Euklid, also dem Mathematiklehrbuch, in welchem sich 300 vor Christus, noch zu Lebzeiten des Aristoteles, die antike Geometrie und Arithmetik eindrucksvoll zusammengefasst sind. Ich habe Ihnen hier zum Vergleich mal zwei Seiten aus Euklid mitgebracht. Auch der Anfang des ersten Buches, da fehlt jetzt an der Seite etwas, macht aber nichts. Sie sehen, das erste Buch geht fast genauso los. Also auch da, als erstes die Definition, sind einige mehr als bei Spinoza. Geht jetzt dann weiter. Einige Postulate folgen bei Euklid, das ist jetzt eine deutsche Übersetzung, folgen dann hier, und dann haben Sie auch hier Axiome. Und dann geht's los mit dem ersten Lehrsatz. Da ist jetzt noch eine kleine Zeichnung dabei und so weiter, aber das Schema ist exakt dasselbe. Bei Euklid haben wir eben auch Definitionen, Postulate, Axiome und dann die Lehrsätze. Beispiel für einen euklidischen Lehrsatz: teilt man eine Strecke, wie es gerade trifft, so sind die Rechtecke aus der ganzen Strecke und die beiden einzelnen Abschnitte zusammen dem Quadrat über der ganzen Strecke gleich. Ja? Und dann kommt dafür der Beweis. Also hier auch diese knappe Form. Und das ist eine Darstellungsstrategie, die Spinoza nun wiederum auf das weite Feld philosophischer Gegenstände überhaupt überträgt. Seine ersten Definitionen, man kann es hier leider nicht lesen, ich kann dieses erste Blatt. Seine ersten Definitionen gelten Termini wie Ursache seiner selbst, endlich, Substanz, Attribut und Modus. Beispiel: Substanz wird definiert als das, was in sich ist und durch sich begriffen wird, das heißt etwas, dessen Begriff nicht den Begriff eines anderen Dings nötig hat, um daraus gebildet zu werden. Ein Modus wird definiert als eine Erregung, Affektion der Substanz oder etwas, das in einem anderen ist, durch welches es auch begriffen werden kann. Zitat Ende. Ich übergehe den Rest der Definitionen. Aber ich lese Ihnen die ersten Axiome vor. Das Kapitel 1 über Gott heißt das, ist zugleich ein Kapitel über die Substanz. Das ist eine der Grundentscheidungen der spinozistischen Philosophie, Gott und die Substanz synonym zu nehmen. Man könnte mit Heidegger vielleicht auch übersetzen, Sein des Seienden oder so etwas in dieser Richtung. In diesem ersten Kapitel lauten die Axiome auf Deutsch jetzt folgendermaßen. Erstens: alles, was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Zweitens, was durch ein anderes nicht begriffen werden kann, muss durch sich selbst begriffen werden. Drittens, aus einer gegebenen, bestimmten Ursache folgt notwendig eine Wirkung. Und umgekehrt, wenn keine bestimmte Ursache gegeben ist, kann unmöglich eine Wirkung folgen. Viertens, die Erkenntnis der Wirkung hängt von der Erkenntnis der Ursache ab und schließt dieselbe ein. Fünftens, Dinge, welche nichts miteinander gemein haben, können auch nicht wechselseitig auseinander erkannt werden, oder der Begriff des einen schließt den Begriff des anderen auch nicht ein. Ganz wichtige Bestimmung. Sechstens, eine wahre Idee muss mit ihrem Gegenstand übereinstimmen. Siebtens, was als nicht existierend begriffen werden kann, dessen Wesen schließt die Existenz nicht ein. Zitat Ende. Der erste Lehrsatz, der hier angeschlossen wird, lautet dann kurz und knapp: die Substanz ist von Natur früher als ihre Erregung. Und den Beweis hatte ich Ihnen schon zitiert, dasselbe erhält aus den Definitionen 3 und 5. Das waren die beiden Definitionen, die ich Ihnen vorgelesen hatte. Wenn wir jetzt in Ruhe einsteigen würden in die Philosophie Spinozas, dann würden wir versuchen müssen, jetzt nochmal nachzuvollziehen, wieso dieser Satz, die Substanz ist von Natur früher als ihre Erregung, sich unmittelbar aus den Definitionen 3 und 5 ergibt. Also es ist so, es ist sehr schlüssig, wie er das anlegt, aber Sie sehen, wie die Arbeitsweise ist, die durch diesen Aufbau nahegelegt wird. Man muss also zwischen den Passagen hin und her springen, man muss sich das, was die Voraussetzungen sind, die mobilisiert werden, dann für die einzelnen Sätze verinnerlichen, ähnlich wie in der Mathematik die grundlegenden, ich sag mal, Spielregeln, Definitionen, Ausgangssätze vorhanden sein müssen, um dann weiter mit dem zu arbeiten, was sich aus diesen Sätzen ableiten lässt. Es ist viel logische Beweglichkeit, vielleicht geradezu Getüftel, das Spinoza seinem Leser zumutet. Faszinierend ist, wie tatsächlich präzise und radikal auch die Weltsicht ist, die auf Spinozas trockene Lehre hin gewonnen werden kann. Also Spinozas Architektur sieht sehr streng aus und Sie haben das gehört, das sind extrem formale Anfangsüberlegungen zunächst mal, aber eisern durchbuchstabiert und konsequent zu Ende gedacht, handelt es sich um eine durchaus kühne Weltsicht, die hier Schritt für Schritt entwickelt wird. Insofern empfehle ich Ihnen, sollten Sie zu Spinozas Ethik greifen, lesen Sie das Buch bitte ganz durch. Scheitern Sie nicht an diesen frühen Passagen. Es wird gewissermaßen Schritt für Schritt welthaltiger. Und Sie werden die Stimmigkeit und auch den Folgenreichtum der anfangs getroffenen Entscheidungen im Detail dann auch sehen, wenn Sie auf die Einzelheiten stoßen, die sich dann ergeben aus Spinozas Anfangsentscheidungen, also insbesondere aus der Kühnheit, mit welcher er einen Gottesbegriff wählt, der Gott als in den Erscheinungen verteilte, diese Erscheinungen als ihre Substanz durchziehende Unendlichkeit entwirft. Auf dieser Basis kann Spinoza eine Welt des Denkens entwerfen, die den Körpern und der Erfahrung nicht fremd ist, zugleich aber voller Vernunft und auch ja, Glücksperspektiven sein kann. Also da wird es dann tatsächlich auch ethisch in den letzten Phasen dieses Buches. Da ist viel auch vom Freiheitsproblem die Rede. Also generell Empfehlung, wenn Sie es in die Hand nehmen, es ist nicht wirklich ein langes Buch, dann nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lesen tatsächlich bis zum Schluss. Sonst hat das was sehr Trockenes und Abstraktes, diese Darstellungstechnik, der sich Spinoza bedient. Ich nehme als Beispiel für die Art, in welcher Spinoza seine Lehrsätze dann ausbauen wird, weiter hinten im Text, noch einmal das Thema des Hasses. Sie erinnern sich, dass wir hierzu auch schon aus der Summa Theologiae des Thomas von Aquin einen Passus gehört hatten. Im vierten Teil, über die menschliche Unfreiheit oder die Macht der Affekte, lautet der 45. Lehrsatz bei Spinoza: Der Hass kann niemals gut sein. Beweis: Einen Menschen, den wir hassen, streben wir zu ernichten. Nach Lehrsatz 39 Teil 3, das heißt nach Lehrsatz 37 dieses Teils, wir streben nach etwas, das schlecht ist. Folglich und so fort. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Also, der Hass kann niemals gut sein, Beweis, einen Menschen, den wir hassen, streben wir zu vernichten. Wir streben also nach etwas, das schlecht ist, folglich kann der Hass niemals gut sein. Hierzu folgt dann eine Anmerkung. Zitat: Man beachte, dass ich unter Hass hier und im Folgenden nur den meine, der gegen Menschen gerichtet ist. Zusatz 1: Missgunst, Verhöhnung, Spott, Verachtung, Zorn, Rachsucht und die übrigen Affekte, die sich auf den Hass beziehen oder aus ihm entspringen, sind schlecht. Was gleichfalls aus Lehrsatz 39 im dritten Teil und Lehrsatz 37 dieses Teils erhält. Zusatz 2: Alles, was wir deshalb begehren, weil wir vom Hass erregt sind, ist unehrbar und im Staat ungerecht. Dieses erhält auch aus Lehrsatz 39 im dritten Teil und aus der Definition von unehrbar und ungerecht. Siehe dieselbe in den Anmerkungen zu Lehrsatz 37 dieses Teils. Anmerkung: Zwischen Verhöhnung, Spott, die ich im Zusatz 1 als schlecht bezeichnet habe, und Lachen nehme ich einen großen Unterschied an. Denn das Lachen, wie auch der Scherz, ist reine Lust und ist daher, wofür nur Übermaß vermieden wird, an und für sich gut. Nach Lehrsatz 4 dieses Teils. Wahrlich, nur ein finsterer und trüber Aberglaube verbietet, sich zu erheitern. Denn weshalb sollte es sich weniger geziemen, den Trübsinn zu verscheuchen, als den Hunger und den Durst zu vertreiben? Zitat Ende. Sie sehen hier, also wie einerseits also geradezu zwanghaft genau geordnet dann immer wieder rückverwiesen wird, was aus was bewiesen werden kann und was durch was belegt wird. Auf der anderen Seite aber auf der Ebene dieser Anmerkungen eine ganze Menge Klarstellungen eingeschoben werden, die nicht nur sehr, sehr präzise bestimmen, worauf sich jetzt dieses klare Statement bezüglich des Hasses bezieht, also auch Missgunst, Verhöhnung, Spott, Verachtung, Zorn, Rachsucht und so weiter sind mitgemeint, sondern eben auch die Gefahr adressieren, dass man jetzt das Lachen, also Spott, Lachen, irgendwie mitgemeint sehen könnte. Und das wiederum wird explizit ausgeschlossen mit einem ja durchaus gewitzten kleinen Zusatz, der mit dieser rhetorischen Frage am Schluss: Warum sollte es sich weniger geziemen, den Trübsinn zu verscheuchen, als den Hunger und den Durst zu vertreiben? Ja, fast sozusagen so disputierend provokativen Charakter hat. Zum Hass, zu dem Thema, gibt es im Buch etliche weitere Stellen. Die sind verteilt, das zitiere ich jetzt nicht alles. Wie Sie sehen aber, es ergibt sich auch hier wieder aus der geometrischen Ordnung ein komplexes Verweissystem, das auf der Notwendigkeit, die Begründungen konsistent zusammenzustellen, beruht. So ein Buch hat keine Gliederung, die an einer Stelle alles bereithält, was zum Thema wissenswert ist. Was zählt, ist also die begründungslogisch makellose und nicht mehr die didaktisch einprägsame Darstellungsweise. Also es geht hier nicht darum, so einfach und übersichtlich wie möglich zum Nachschlagen auch für die einfachen Gemüter, sage ich mal, alles, was zum Thema Hass zu sagen ist, en bloc zu behandeln, sondern es geht darum, hier eine komplexe Begründungsarchitektur schlüssig und perfekt auszubauen. Und da muss der Leser sich eben dann schon die Mühe geben, alles zu erschließen und im Zweifel auch diesen Verweislogiken und diesen Verweisen auf, wie auch immer, Lehrsatz 39 im dritten Teil, Lehrsatz 37 dieses Teils und so weiter zu folgen. Diese durch logische Ableitungen geprägte spinozistische Textarchitektur eignet sich nicht oder jedenfalls nicht in der gleichen Weise auch zum Auswendiglernen. Allenfalls die Lehrsätze selbst wären Gegenstand einer möglichen mnemotechnischen Übung, die ihrerseits aber auch nur wirklich funktionieren könnte vom Verständnis des Gesamtsystems her. Und das ist auch offenkundig das Ziel dieses kompakten Vorgehens, ein Gesamtsystem zu erstellen, das man als Ganzes dann gedanklich hantieren kann und nicht Passagen bereitzustellen, die auswendig zu lernen sind, sodass man dann quasi einen bestimmten Block von Anweisungen bei sich trägt, denen man eins zu eins folgt. Insofern könnte man sagen, diese Ethik ist mehr auf Denken angelegt als aufs Auswendiglernen. Der an Euklid angelehnte, um das Beweisen zentrierte formale Aufbau diesen Typs liegt neben der Ethik Spinozas nicht nur beispielsweise den Principia Mathematica Newtons zugrunde. Das ist ja nun ein mathematisch-physikalisches Werk. Sondern das mathematische Vorbild war auch noch in einer anderen Wissenschaft Mode, die abseits von der Theologie geordneten Denken und Verfahren nachstrebte, nämlich im Recht. Hugo Grotius etwa, ich weise darauf nur kurz hin, also da gibt es auch im Recht ähnliche Versuche, mithilfe der geometrischen Methode präzise Systeme zu bauen. Hugo Grotius etwa nutzte 1625 für sein großes Buch De Jure Belli Ac Pacis die Mos Geometricus für eine Grundlegung des Völkerrechts, und ein Werk von Spinoza, das sich mit Descartes befasst, trägt den aussagekräftigen Titel Renati Descartes Principiorum Philosophiae Pars 1 und 2 More Geometrico Demonstrate. Also More Geometrico Demonstrate, Umgang mit Descartes, finden wir auch an einer anderen Stelle bei Spinoza. Generell ahnen wir hier also, Geometrie steht nicht für Rückwärtswendung zu den Griechen. Sie steht mindestens genauso sehr für Modernität und dieses Arbeiten mit Beweisen, die Vernunft auf anspruchsvolle Weise einbeziehenden, Form. Mittels der Zeitlosigkeit mathematischen Formensinns wendet man sich gegen das unabschließbare Meinungswirrwarr der mittelalterlichen Disputier- und Kommentarkultur, die letztlich sich dann ja auch immer als doch biegsam erwiesen hat. Also erstens entsteht nie die Schlüssigkeit, die ein solches mathematisches System für sich beanspruchen kann, also eine gewisse Endgültigkeit aus der Sache heraus. Und zweitens, dürfen wir indirekt ahnen, ist das scholastische Kommentieren, Disputieren, Aufwerfen und Lösen von Fragen, denn doch als ein diffuses Geschehen mit viel Beliebigkeitsspielräumen wahrgenommen worden, sodass das hier auch als Frontname gegen die alte Form verstanden werden kann. Sehen wir genau hin, wirft Spinozas strenges, nicht an die Bibel, sondern an die Mathematik angelehntes Arrangement die scholastischen Formen freiwillig nicht vollständig über den Haufen. So finden sich etwa in einigen längeren Anmerkungen Elemente, die durchaus an eine Disputatio erinnern, beziehungsweise jene Prüfung von Gegeneinwänden vorführen, die wir als Teil der Quaestio kennen. Etwa im Anschluss an den 49. Lehrsatz des zweiten Teils, der zweite Teil heißt über den Ursprung und die Natur der Affekte, geht es bei Spinoza um das Wesen des Irrtums. Und hier setzt er sich gleichsam ergänzend mit Einwänden auseinander, auch in einem solchen zusätzlichen eingeschobenen Teil. Einwänden, welche den abstrakten, allein auf der Ebene von Ideen sich bewegenden Charakter des Falschen, also es geht da um den Irrtum als Thema, aber was ist der Status des Irrtums, die von Spinoza propagierte These, dass sich der Irrtum allein auf der Ebene von Ideen bewegt, verkennen. Der Lehrsatz, den Spinoza hier formuliert, lautet: Im Geiste gibt es kein anderes Wollen oder keine andere Bejahung und Verneinung als jene, welche die Idee, sofern sie Idee ist, in sich schließt. Zitat Ende. Ist auch wieder so eine sehr abstrakt formulierte These oder ein Satz, also es gibt im Geiste kein anderes Wollen oder keine andere Bejahung und Verneinung als jene, welche die Idee, um die es geht, sofern sie Idee ist, in sich schließt. Der dazugehörige Beweis beginnt mit der Überlegung, im Geiste gibt es nach dem vorherigen Lehrsatz keine absolute Fähigkeit zu wollen, sondern nur einzelne Willensakte, nämlich diese und jene Bejahung und diese und jene Verneinung. Zitat Ende. Alles, was ich mir vorzustellen suche, was ich mir unter Umständen auch mangelhaft vorzustellen suche, muss also, so ist Spinozas Überlegung, die Idee, um die es geht, vollständig in sich schließen. Also auch dann, wenn ich fehlerhaft irgendwie ringe darum, etwas zu verstehen, muss die Idee, um die es mir geht, eingeschlossen sein in diese Anstrengung. Etwa ein Dreieck oder einen anderen geometrischen Sachverhalt, wenn ich versuche, mir so einen mathematischen Sachverhalt klarzumachen. Spinoza nennt das, ich muss das bejahen, diese Idee, wenn ich nach ihr suche, selbst wenn ich das noch nicht richtig hingekriegt habe. Der Irrtum wäre demgegenüber nur ein Mangel und dieser wiederum nicht ein Mangel in der Idee als solcher. Man hat also nicht über ein Falsches gewissermaßen eine ganze Gewissheit, sondern es handelt sich nur um einen Mangel auf der Ebene der Willensakte, also der Anstrengung, mit der ich versuche, diese Idee zu ergreifen. Ich beruhige mich nämlich mit einem Falschen auf dem Weg zu der Idee, nach der ich eigentlich strebe, um die es gegangen wäre und die ich noch nicht wirklich bejahe, sondern wo ich gewissermaßen irgendwo im Vorfeld hängen bleibe. Das ist das Argument des Spinoza, Zitat, denn unter Gewissheit verstehen wir etwas Positives, siehe Lehrsatz 43 dieses Teils mit der Anmerkung, nicht aber den Mangel des Zweifels. Das ist die Anmerkung zu Lehrsatz 49 und Spinoza vertieft das Thema nun noch weiter. Er erinnert seine Leser, scharf zu unterscheiden zwischen der Idee und dem Begriff des Geistes und zwischen den Bildern der Dinge, die wir vorstellen, des Weiteren zwischen den Ideen und den Worten, mit welchen wir die Dinge bezeichnen. Denn, das führt er aus, all das werde oft vermengt. Spinoza erläutert, wie sich die Natur des Denkens aus seiner Sicht gegen diese Vermengung an präzise fassen lässt, ausgehend immer noch von diesem Lehrsatz, den er da formuliert hat. Ideen sind nämlich Modi des Denkens und haben weder mit Bildern von Dingen noch mit Worten wirklich etwas zu tun. Und nun geht Spinoza, wie gesagt, wir befinden uns hier immer noch in der Anmerkung nach dem Beweis zu diesem Lehrsatz. Er geht nun über zu Einwürfen, die es gibt oder die gemacht werden können. Und er behandelt nun in dieser langen Anmerkung in durchnummerierter Form vier Stück, vier Einwürfe. Der erste Einwurf ist, dass man als ausgemacht annimmt, der Wille erstrecke sich weiter als der Verstand. Das wird dann erörtert. Zweitens kann uns eingewendet werden, dass die Erfahrung nichts deutlicher zu lehren scheint, als dass wir unsere Meinung zurückhalten und den Dingen, die wir begreifen, nicht beistimmen können. Auch das wird weiter unterlegt, also wie diese Sichtweise, dieser Einwand genauer funktioniert. Drittens kann entgegengehalten werden, dass eine Bejahung nicht mehr Realität zu enthalten scheint als eine andere. Weitere Erläuterung. Viertens kann eingewendet werden, wenn der Mensch nicht aus freiem Willen handelt, was wird dann geschehen, wenn er im Gleichgewicht ist, wie Buridans Esel? Wird er verhungern und verdursten? Also kann man gewissermaßen auf halber Strecke zwischen Irrtum und Einsicht irgendwie hängen bleiben. Sie sehen also, es geht darum, ob man sich fürs Falsche gewissermaßen frei und willentlich entscheidet oder ob das Falsche nicht einfach die Unterlassung desjenigen eigentlich notwendigen Willensaktes ist, der die Idee positiv bejaht und insofern mit der Ausübung des Verstandes identisch ist. Letzteres ist die Position Spinozas. Spinoza, nächster Schritt, beantwortet nun in eben der gewählten Reihenfolge die vier Einwände, die er vorher einzeln präsentiert hat und jeweils auch sozusagen begründet und stark gemacht hat. In Bezug auf den ersten sage ich, auf den zweiten Einwand antworte ich und so weiter. Und er schließt zum Abschluss der langen Anmerkung noch eine Ergänzung an. Es erübrigt noch anzugeben, wie nützlich die Erkenntnis dieser Lehre für das praktische Leben ist. Es ist leicht aus dem Folgenden ersichtlich. Und dann, also das überspringe ich jetzt auch, werden noch einmal vier Punkte aufgelistet, die den Nutzen der spinozistischen Sicht für das gesellschaftliche Leben aufweisen sollen. Das heißt also erst die Einwände, dann die Widerlegung der Einwände und dann nochmal viermal Argumente, warum es gut und nützlich auch fürs gesellschaftliche Leben ist, die Dinge so zu sehen, wie Spinoza sie sieht. Sie sehen, wie hier tatsächlich, das erinnert sehr an die Quaestiones und an dieses ausgiebige Erörtern von Einzeleinwänden, auch in dieser strikten Reihenfolge durchnummeriert und so weiter, beim Thema Irrtum, offensichtlich ein brisantes Thema, wo Spinoza damit rechnet, dass die Leser aus der Literatur oder aus eigener Anschauung, aus Alltagssicht der Dinge heraus eine Menge Einwände vermutlich bewegt, wenn sie das lesen. Es ist ihm also klar, wie unselbstverständlich seine Sicht ist. Das arbeitet er ganz sauber ab und er bedient sich hier dieses, man könnte sagen, Traditionsformates. Also das Organisieren von These und Gegenthese bis hin zu diesem Ich antworte darauf. Soweit Spinozas Ethik. Wie gesagt, Leseempfehlung, ein toller Text und in der Sache bis heute einer der ganz, ganz anregenden Impulse für die Philosophie. Nun springe ich kurz zu einem Autor, den Sie auch alle kennen, wie Spinoza, dessen Meditationes Sie vermutlich auch alle gelesen haben. Wenn nicht, auch das sollten Sie tun. Der Kern des Textes, insgesamt 6 Meditationen, in welchen Schritt für Schritt das Gedankenexperiment eines radikalen Zweifels vollzogen wird, ist allenfalls 2 S-Bahnfahrten lang, also ein ganz kurzer Text, der sich aber fesselnd liest. Der Name des Autors ist René Descartes. Er wolle denn endlich ernstlich und freien Sinnes zu diesem allgemeinen Umsturz meiner bisherigen Meinungen schreiten, heißt es zu Beginn der ersten Meditation. Also hier tritt der Autor dem Leser entgegen, in der Absicht, etwas zu wagen, was er immer schon mal vorgehabt hat, nämlich einen radikalen Umsturz all dessen, was er bisher so gedacht hat, zu erproben. Dieser Weg, der in den Meditationen beschritten wird, in mehreren Schritten, die auch mehreren Tagen zugeordnet sind, also Descartes inszeniert das wie ein Protokoll, dass man Tag für Tag begleiten kann, was er gedanklich da tut. Dieser Weg wird dann tatsächlich alles Mögliche, das wir für selbstverständlich halten, für mehr oder weniger selbstverständlich, als potenziell trügerisch erweisen. Die Welt der Sinne, aber auch die Welt der gedanklichen Gewissheiten, auf die wir uns zu beziehen pflegen und auch die für wirklich elementar gehaltenen objektiven Wahrheiten über die Dinge in der Welt werden durch Spinoza mit einem durch Descartes mit einem Fragezeichen belegt. Am Ende ist es dann ein Punkt, an dem Descartes landet, der Ihnen auch vor Augen steht. Es ist dann die Einsicht, dass das Denken eine Vollzugsform hat und in dieser Form des bloßen Vollzugs das Denken tatsächlich noch im Zweifel mit präsent sein muss. Das heißt, der auf sich selbst gerichtete Geist, eine Art vollzugsförmiges Selbst des Denkens, ich denke mich denkend, bietet sich an, als methodischer Ankerpunkt von Wissen und Wissenschaft zu fungieren. Es gibt da noch im Zweifeln etwas, von dem sich das Zweifeln niemals lösen kann. Nämlich das Faktum dieses Vollzugs. Und in diesem Vollzug findet sich so etwas wie ein Selbst des Denkens. Das ist nichts Statisches, sondern ich denke mich denken, also in sich auch reflexiv, aber in dieser schwierigen, fragilen Formatierung eignet es sich, um Gebäude des Wissens, der Erkenntnis festzumachen an dieser Einsicht. Die Meditationen selbst sind vergleichsweise formlos angelegt, wenn wir jetzt den Kontrast dieser an der Geometrie orientierten Lehrbuchstruktur des Spinozas noch im Kopf haben. Vergleichsweise formlos, geradezu in lockerem Ton zum Teil. Das klingt vielleicht wie ein Tagebuchtext oder wie gesagt ein Protokoll. Die Abschnitte sind durchnummeriert. Und hier spricht ein Autor, der mit sich selbst spricht, zugleich aber erkennbar auch an Leser denkt. Interessant ist, wenn Sie die Meditationen nicht in der kurzen Reklamausgabe, sondern etwa in der umfangreicheren meiner Ausgabe zur Hand nehmen, dass Descartes in diesem kurzen Meisterstück zwar sehr kompakt spricht, aber schon in der zweiten Auflage, die 1642 erschien ist, ein Jahr nach der ersten Auflage, hat das Buch einen umfangreichen Anhang. Es ist ein Anhang, in welchem Einwände behandelt werden. Und der ist mehrfach so lang wie der Kern der Meditationen selbst. Die Überschrift des Buches lautet ab der zweiten Auflage, wenn man das voll zitiert, Meditationes de prima philosophia in quibus Dei existentia et anime humanae a corpore distinctio demonstratur. Und es folgt dann der Zusatz, his adjuncte sunt varie objectionis virorum in istas de Deo et anima demonstrationis, cum responsionibus auctoris. Also, angefügt sind verschiedene Einwände von Männern, das zu Gott und Seele Gezeigte betreffend, mitsamt Antworten des Autors. Tatsächlich nimmt Descartes hier Stellung zu Einwänden von Gegnern, eingeteilt in 7 Gruppen. Und dieses riesige Disputieren und Auseinandersetzen mit Einwänden nimmt, wie gesagt, viel mehr Raum ein am Ende als die Meditationen selbst. Auch hier könnte man jetzt wieder spekulieren, wie alte und neue Formen sich ergänzen, also wie zumindest dort, wo Descartes sich offensichtlich auch wiederum versucht abzusichern, das Format der Antwort des Autors gewählt wird. Und auch die systematische Aufteilung, also diese Fragen werden in Pakete gruppiert, sind damit auch in gewisser Weise typisiert und sie werden dann abgearbeitet. Descartes sucht gleichwohl die Rechtfertigung der von ihm gewählten Textformen, also sowohl diese kühne Form der Meditation als auch diese Diskussionen, die dann beigegeben werden. Er sucht die Rechtfertigung für die Art und Weise, wie er seinen Text organisiert, nicht bei der theologischen Tradition. Auch Descartes mobilisiert nicht als Formatvorlage, aber als Maßstab, sofern er daran sozusagen seine eigene Vorgehensweise einmisst, die Mathematik. Die Mathematik, auch wieder könnte man sagen, als zeitlos anmutender Widerpart biblischer Autoritätsbeweise. Allein die für die Geometrie typische Methode, so Descartes, gebe ihm die Gewissheit, die er in philosophischen Sachverhalten suche. Allerdings will Descartes nicht more geometrico argumentieren, sondern er will die Geometrie gewissermaßen übertreffen. Er halte seine Sätze, Zitat, für ebenso, ja noch in höherem Maße gewiss und evident wie die geometrischen und dennoch fürchte ich, dass sie für viele nicht verständlich sind. Das schreibt er in den Meditationen. Und er resoniert dann weiter, im Gegensatz zur Geometrie zwinge die Philosophie dazu, sich von der engen Verbindung des Denkens mit den Sinnen zu lösen. In der Geometrie sei man überzeugt, nichts könne ohne strengen Beweis vorgebracht werden. Zitat, die nicht genügend in der Geometrie beschlagenen verfallen eher in den Fehler, falsche Argumentationen anzuerkennen, damit man ihnen zutraut, sie hätten sie verstanden, als dass sie richtige Gedankengänge zurückweisen würden. Zitat Ende. In der Philosophie dagegen herrsche das Vorurteil, dass alles sich in Für und Wider bestreiten lasse. Und da zähle dann nur, wer am Ende vor dem Forum, das es zu entscheiden habe, als geistreich gilt. Insofern haben gewissermaßen beide Verfahren ihre Nachteile aus kartesischer Sicht. Im Diskurs über die Methode, einer wenige Jahre vor den Meditationen publizierten Schrift, erläutert Descartes sein eigenes Vorgehen, solle, Zitat, das Beste der geometrischen Analysis und der Algebra entlehnen und so die Fehler des einen durch die Fehler des anderen ausgleichen. Um seine eigenen Gegenstände, die ja nicht mathematische Gegenstände sind, zu behandeln, bemerke er, schreibt er, dass man, Zitat nochmal, manchmal jeden im Einzelnen betrachten, manchmal nur im Gedächtnis behalten oder mehrere zusammenfassen müsste, weswegen ich dachte, dass ich die, um sie besser im Einzelnen zu betrachten, als Linien annehmen müsste, da ich nichts Einfacheres fand. Und nichts, das mir deutlicher in meiner Einbildungskraft in meinen Sinnen vorstellen konnte. Dass ich mir deutlicher in meiner Einbildungskraft in meinen Sinnen vorstellen könnte. Und dass es, um sie eher im Gedächtnis zu behalten oder zu mehreren zusammenzufassen, notwendig war, sie durch möglichst kurze Zeichen auszudrücken. Zitat Ende. Hier haben wir also auch nochmal eine solche Skizze eines kombinierten Verfahrens. Also zum einen, um der Einfachheit willen, muss man sich die Dinge als Linien vorstellen. Das ist nah bei den Sinnen, dieser Schritt. Da hat die Geometrie ihre Stärken. Auf der anderen Seite muss man es aber auch durch kurze Zeichen ausdrücken können, was man sagen will. Also da ersetzt dann das Zeichen den Sachverhalt. Algebra ist hier das Stichwort, also ein Repräsentationsverhältnis. Und Descartes will beides kombinieren. Also vorstellen auf der einen Seite, im Gedächtnis behalten auf der anderen Seite. Eine Verknüpfung, die über das hinausgeht, was die Geometrie zu leisten vermag. Und auf der anderen Seite eben auch die Schwächen der Philosophie, die eben zitiert, ja, also dass sich alles im Für und Wider irgendwie bestreiten lasse, die Schwächen der Philosophie behebt, die in der Beliebigkeit und in diesem ewigen Hin- und Herstreiten bestehen. Halten wir fest, dass auch Descartes in der Wahl seiner Methodik, damit eng verbunden aber auch seiner Darstellungsform, erstens strategisch sehr bewusst vorging, das Bild der Linien und der diese Linien zu Merkzwecken vertretenden Zeichen fängt sein Methodenverständnis gut ein, als ein gemischtes Verständnis, das die Geometrie noch einmal überbieten soll. Und wir können zweitens festhalten, dass das mit dem Bild der Linien auch Metapher sein könnte, sozusagen für die Textgestalt, die er dann organisiert. Er organisiert in der Art, wie er Schritt für Schritt vorgeht, im wahrsten Sinne des Wortes Wege zum Erkennen. Diese Wegmetaphorik gibt es in verschiedenen Texten von Descartes, auch in den Regulae und so weiter. Also die Vorstellung eines Ganges, der Schritt für Schritt durch den Autor organisiert und begleitet wird. Dazu können wir drittens festhalten, dass Descartes sich besonders offensiv als Freund der Kürze präsentiert. Also sie erinnern sich, möglichst kurze Zeichen, das war auch schon so etwas, und seine Texte in der Tat sind kurz, beziehungsweise wenn sie nicht so ganz kurz sind, bieten sie Kürze an. Wenn dieser Bericht zu lang erscheinen sollte, um auf einmal gelesen zu werden, schreibt Descartes etwa im Discours de la Méthode, so kann man ihn in 6 Teile gliedern. Und daraufhin folgt ein Kurzüberblick von einer Dreiviertelseite, der ganz knapp diese 6 Teile zusammenfasst. Man könnte sagen, ein Executive Summary heutigen Typs. Also er sagt explizit, wem das zu lang ist. Hier haben Sie den kurzen Überblick, Gebrauchsanweisung also für Schnellleser. Wir können außerdem festhalten, dass Descartes den theologischen Meinungsstreit traditionellen Typs auch der Form nach explizit scheute. Die Orientierung an der Mathematik überzeugt ihn zwar nicht, jedenfalls nicht in der Form der geometrischen Vorbilder, weil die Nähe zwischen Geometrie und Empirie ihm zu groß ist. Mit seinem Weg, vielleicht könnte man sagen, dieser auf den Monolog setzenden Alternative einer fortschreitenden innerlich vollzogenen Bewegung, die in dieser Kombination aus Linie und kurzem Stellvertreter ins Bild gesetzt werden kann, verweigert er den angestammten Disputations- und Dialogformaten die Zugehörigkeit und er modifiziert das Verhältnis zum geometrischen Ideal seiner Zeit. Der dritte literarisch vielfältige Autor, den ich heute unter das Dach der Überschrift der neuzeitlichen Abhandlung stellen möchte, ist Gottfried Wilhelm Leibniz. Geboren 1646 und damit ein halbes Jahrhundert jünger als Descartes, aber nur 8 Jahre jünger als Spinoza, den er allerdings um Jahrzehnte überlebt. Leibniz, reisender Diplomat und Intellektueller, erscheint im Rückblick als ein Feuerwerker philosophischer Produktivität, könnte man sagen. Er schreibt in 3 Sprachen und bedient sich variabler Formen. Betrachtet man das Gesamtwerk, so liefert er alles. Abhandlungen, Dialoge, einen ausladenden Briefwechsel sowieso und viele, viele kleine Schriften. Also an der Leibniz-Gesamtausgabe wird seit Jahrzehnten und Jahrzehnten gearbeitet. Ein Jahrtausendprojekt, könnte man sagen, das immer noch im Gang ist. Also Leibniz-Experten können ein Lied davon singen, wie ungeheuer zerflettert und schwierig zu ordnen und zu sortieren dieses gigantische Leibniz'sche Werk ist. Beispiel für eine strenge, aber auf eine ganz andere Art als auf die kartesische oder spinozistische Weise doch auch wieder freie Form, ist die berühmte Spätschrift Die Prinzipien der Philosophie oder die Monadologie aus dem Jahr 1714. Also man könnte sagen, schon fast Beginn des Jahrhunderts der Aufklärung. Oder Beginn, es ist ein Text aus dem Jahrhundert der Aufklärung. Die Monadologie umfasst 90 mittels Paragraphen durchnummerierte Prinzipien. Diese entwerfen auch wieder ein metaphysisches Gesamtsystem von beachtlichem Anspruch und von beachtlicher gedanklicher Kohärenz. Die Monade wird eingangs genannt als das, wovon im Text die Rede sein soll. Eine Leibnizsche Kreation, diese Monade, also das trägt auch durchaus den Zug sozusagen einer vorweg definitorisch eingeführten Entscheidung, von der Monade auszugehen. Und dann schreitet die Erörterung mit Verweisen und Argumenten so voran, dass erneut eine Art Systementwurf erkennbar wird. Dieser richtet sich kritisch gegen Descartes und mündet auf der Basis eines kühnen Entwurfs einer Welt, deren variable kleinste Einheit jene Monade sein soll, in den zu dieser Zeit pflichtschuldig erforderlichen Gedanken zur vollkommenen Regierung Gottes. Einfach nur eine Sammlung von Gedanken, von kurzen Statements oder von Aphorismen oder dergleichen ist die Monadologie freilich nicht, trotz der auch hier wirklich auffälligen Entscheidung für Kürze und Knappheit. Punkt für Punkt enthält sie vielmehr zahlreiche Verweise auf andere Texte Leibnizes, vornehmlich auf die Theodizee. Hierzu ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel, wie sowas aussieht. Paragraph 42. Es folgt daraus, muss uns jetzt nicht interessieren, woraus, einfach wie das so beschaffen ist, ist ja unser Punkt. Es folgt daraus weiterhin, dass die Geschöpfe ihre Vollkommenheit dem Einfluss Gottes verdanken, dass sie aber ihre Unvollkommenheit aus ihrer eigenen Natur haben, die nicht imstande ist, ohne Schranken zu sein. Denn darin unterscheiden sie sich von Gott. Theodizee, Paragraph 20, Paragraphen 27 bis 31, Paragraph 153, Paragraph 167, Paragraphen 377 fortfolgende. Zitat Ende. Sie sehen also hier, sind aufgelistet eine ganze Menge Stellen, jetzt hier der Theodizee, und das finden Sie in ganz vielen dieser knappen Paragraphen der Monadologie, diese Weiterverweise auf das eigene Werk oder auf anderweitige Paragraphen im eigenen Werk. Wagen wir hier nochmals den Vergleich zur zu Beginn des 18. Jahrhunderts ja bereits lang zurückliegenden Epoche der theologischen Traktate, so fällt hier insbesondere eines auf. Es wird hier nicht nur auch wieder mit einem Verweissystem gearbeitet, sondern es werden auch nicht Lehrmeinungen und Autoritäten vergangener Generationen hier eingearbeitet, abgewogen, zusammenfassend beantwortet und dergleichen. Es sind auch nicht irgendwelche lehrbuchartigen direkten Verweise im selben Text, sondern ein Autor verweist auf seine anderen eigenen Texte. Hier kristallisiert sich der für sich stehende Autor heraus, der gewissermaßen als Mitte seines eigenen Werks fungiert und sein Werk vor den Augen des Lesers als Gesamtheit organisiert und als Gesamtheit sozusagen, die zu lesen wäre oder zur Lektüre angeboten ist, präsentiert. Die intertextuellen Bezüge sind also Bezüge, in denen Leibniz auf seinen Gesamtwerk hin diese pointierenden Überlegungen in der Monadologie anlegt. Er fasst nicht nur seine eigenen Gedanken nochmal neu in diesem knappen späten Text, sondern er gießt zugleich sein eigenes System nochmal in eine knappe und gut lesbare Form mit diesen Lesehinweisen, die das anderswo dann ausführlicher nachlesbare angeben. Ein wenig wie in einem Register, könnte man sagen, ist die Theodizee von der Monadologie ausgehend erschließbar. Nicht umsonst ist die Monadologie ja mit der Überschrift Prinzipien der Philosophie übertitelt. Also Prinzipien der Philosophie, da könnte man hier sagen Prinzipien meiner Philosophie. Also meiner, der Leibnizschen. Wir haben also eine Art Register- oder Nachschlagefunktion, die in diesem Kurztext organisiert ist und die verweist auf das Gesamtwerk, das Leibniz als sein System offenkundig denkt und hier abschließt mit diesem Text. Und man kann umgekehrt natürlich auch sagen, es ist nicht nur jetzt die Möglichkeit, rückblickend das ganze Leibnizsche Werk nochmal zu ordnen, sondern es ist natürlich auch die Möglichkeit einer Pointierung dieses Gesamtwerkes. Also die Theodizee wird durch die knappen Formeln, die die Monadologie anbietet, natürlich auch nochmal überboten und auf den Punkt gebracht. Und sozusagen in einer Art Essenz tritt uns hier das Leibnizsche System überhaupt entgegen. War das eine Wortmeldung?
Ja, ich wollte fragen, wenn Sie betont, dass seine eigene Philosophie hier, das war, heißt das, er hat einen Alleinvertretungsanspruch?
Also auch Leibniz ist ein Freund des Dialogs und des Arguments und der wechselseitigen Kritik und so weiter. Insofern tut er nicht so, als ob er alleine auf der ganzen Welt stünde. Aber interessant ist doch, wie nicht nur sozusagen die Binnenlogik eines Einzelbuchs die Gedankenarchitektur enthalten soll und perfektioniert, sondern wie tatsächlich also über die Buchgrenzen hinweg Kohärenz, um nicht zu sagen Konsistenz, geschaffen wird durch den Autor selbst und auch klar ist, dass es hier dann ums Werk geht und nicht ums Themengebiet oder eine bestimmte Traditionslinie oder eine bestimmte Domäne in der Philosophie oder dergleichen. Also es koppelt sich hier ein anderer Typ von Verfasser philosophischer Texte aus, sage ich mal, aus dem Konzert der Stimmen. Wenn man das vor dem Hintergrund sieht, dass die theologischen Texte von Autoren geschrieben werden, die sich beinahe als ichlose Autoren präsentieren. Die sagen zwar, ich antworte, aber es ist eine Stimme im Chor derer, die versuchen, den Strom dessen, was die Heilige Schrift an angemessenen Überlegungen auf dem Weg zu einem angemessenen Verständnis der Heiligen Schrift hervorbringt, einfach verlängert oder bereichert oder ergänzt. Und daraus löst sich dieser Ich-Autor, der seine eigenen Gedanken präsentiert, aber auch dann sein eigenes System sozusagen um sich herum organisiert, heraus. Ich will das nicht überstrapazieren. Hier sind natürlich, die Bilder sind jeweils sehr, sehr unterschiedlich, wenn man die einzelnen Autoren anschaut, aber die Versuchung ist doch groß. Also diese Varianten von selbstbewusster Autorschaft, und zwar selbstbewusst nicht nur im Sinne von selbstreflexiv, wie wir es ganz besonders bei Descartes natürlich haben, der ja diese Ich-Überlegungen so weit perfektioniert, dass er tatsächlich auch da den systematischen Ankerpunkt für Rationalität findet, im Cogito, sondern auch selbstbewusst im Sinne von Herrschaftsanspruch über die Worte, die sozusagen mit dem eigenen Namen signiert sind. Und das ist nochmal eine andere Note als die Selbstreflexivität, die hier natürlich auch bei Leibniz mit im Spiel ist. Das Thema Autorschaft wird dann wird die Moderne sehr stark bewegen, in positiver wie in negativer Hinsicht. Also einerseits sozusagen als Fest immer wieder auch dieser Autoren, die sich selbst feiern in den Vollzügen, die sie in ihren Texten organisieren können. Und andererseits aber auch in der Philosophie finden sich immer wieder auch Versuche, sozusagen die Klammer, die Spange und die Engführung dieser Selbstfestgelegtheit des Autors darauf, nur er selbst zu sein und eben nicht das Ganze, die Vernunft oder was auch immer. Das sehen Sie auch als typisch modernes Problem. Also der Versuch des Autors, die Autorschaft abzustreifen im Text. Wir werden darauf noch stoßen. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass sich schon hier in diesen ja durchaus rationalistisch streng daherkommenden philosophischen Systemen so etwas wie ein werkbezogen selbstbewusster oder selbstherrlicher Autor auch abzeichnet. Beispiele gerade für das nicht ordine geometrico, aber doch lehrbuchhaft in Paragraphen unterteilte Darlegen eines gedanklichen Zusammenhanges in Gestalt eines Systems lassen sich gerade im 17. und 18. Jahrhundert in großen Mengen finden. Von der Staatsphilosophie, die dann auch tatsächlich Staatsphilosophie wird in dieser Zeit, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, etwa in der mit Baumgarten beginnenden Ästhetik, haben Autoren Aufsätze geschrieben, Rezensionen, auch Briefe. Gerade Descartes und Leibniz, habe ich schon gesagt, haben eine riesige Zahl von philosophischen Briefen verfasst und auch beide philosophische Dialoge. Dennoch folgt die Gedankenarbeit, die sich in solch einer Formenvielfalt äußert, der Zielstellung einer autonom erarbeiteten, für sich stehenden, klar gebauten Gesamtarchitektur der Aussagen und Gedanken. Im Einzeltext, wenn es denn sozusagen große Werke sind, Hauptwerke und nicht bewusst diese kleine Form gewählt ist, oder sogar im ganzen Oeuvre, also in der Totalität der Texte, die einer geschrieben hat, wie wir es sehr schön bei Leibniz sehen können in dieser Registerfunktion, die Monadologie einnimmt. So ist es nicht zu viel gesagt, dass eben dort, wo kleinere Textformate gewählt werden, das letzte Ziel des Philosophierens tatsächlich doch immer irgendwie doch auch das System gewesen ist. Also auch in den kleinen Texten, die sich ranken um eher vielleicht spielerische Gedankenbewegungen, spricht dieser Wille zum System durchaus mit. Auch die Gedankenarbeit, die sich in einer solchen Formenvielfalt bewusst bedient, auch sich gegen die dogmatische Tradition stellt, ist die Zielstellung, die autonom erarbeitete, für sich stehende, klar gebaute Gesamtarchitektur. Und zwar Gesamtarchitektur dessen, was da steht, also der Textform, wie auch der Gedanken, die in dieser Textform aufgehoben sein sollen. Auch antike Quellen, allen voran Aristoteles, aber auch Platon, werden hier genutzt, beziehungsweise dienen als Folie, könnte man sagen, wenn man die Art des Aufbaus näher untersucht. Also wie sind solche Systeme gegliedert, welche großen Teile enthalten sie und so weiter, findet man immer wieder klassische Vorlagen, variiert oder eins zu eins übernommen, je nachdem. Und Aristoteles ist hier nach wie vor, also die Einteilung auch der aristotelischen Philosophie ist hier nach wie vor der in letzter Instanz oft durchschlagende Autor, was die Gliederungslogiken angeht. Aber auch Platon, wie gesagt, kehrt immer wieder, wird genutzt in Motiven, aber auch was die Einteilung von Werken angeht oder den thematischen Zuschnitt von Werken. Eindrucksvolles spätes Beispiel für einen schon beinahe wiederum scholastisch anmutenden Autor, allerdings jetzt eben philosophisch-scholastisch, nicht theologisch-scholastisch, ist der Logiker, Ethiker und Staatsphilosoph Christian Wolff, der mit Leibniz korrespondierte, aber nicht nur Leibnizens Theorieansätze, sondern vielerlei Einflüsse der Aufklärungszeit aufnahm und Mitte des 18. Jahrhunderts ein umfassendes System hinterlassen hat. Wolff könnte man so ein bisschen wie so ein Thomas von Aquin, es ist jetzt sehr flapsig, aber so ein Thomas von Aquin des 18. Jahrhunderts sehen, also der in sehr umfangreicher Weise summenartig versucht hat, das Wissen seiner Zeit in gut aufgearbeiteter Form zu kondensieren, zusammenzubringen, zu kommentieren, zu erläutern und so weiter. Hier jetzt nicht mit dem Schwerpunkt auf einem theologisch-dogmatischen Interesse, sondern als Philosoph. Das ist sehr länglich zu lesen, sehr klappernd und ermüdend auch. Also hier sehen Sie, wie in der Mischung der Formen dann durchaus auch im Ende wieder etwas herauskommen kann, das jedenfalls von der Textform her durchaus dann wieder an bestimmte mittelalterliche Produkte erinnern mag. Aber es handelt sich um ein philosophisches System, das vom Gedanken dieser inneren Konsistenzbedingungen getragen ist und das Thema Autoritäten, wo sie denn eingebracht werden, auf jeden Fall in philosophischer Manier als auch ja, beweisartig funktionierende Plausibilisierungsinstanzen einbringt. Immanuel Kant, Gerade der junge Kant hat seinerseits viel von Wolf gehalten, viel Wolf gelesen und sich in seinen späteren kritischen Werken von der Metaphysik seiner Zeit, Kant jetzt, ja auch eher inhaltlich abgewandt als in der Textform. Also es wäre ein Thema für sich, das ich aus Zeitgründen in dieser Vorlesung, ich habe gespielt mit dem Gedanken, wahrscheinlich so nicht durchführen kann. Es wäre sehr interessant, gerade das Werk Kant unter diesem Blickwinkel Textform genauer anzuschauen, sofern der vorkritische Kant in vielerlei Hinsicht wirklich Kind seiner Zeit ist, also recht konventionell die Welt der Textformen des 18. Jahrhunderts bedient. Und auch der Kant, der mit den Kritiken ja eine radikale Wende in seinem eigenen Denken zu vollziehen beansprucht und diese dann auch Schritt für Schritt schriftlich umsetzt, ist als Autor unter dem Blickwinkel der Textformen vielleicht eher ein konventioneller Autor. Jedenfalls wäre das die Oberflächenvermutung, mit der man herangehen könnte. Und es ist eine sehr interessante Spannung zwischen dem kantischen Oeuvre dann zum Ende des Jahrhunderts zu beobachten und der parallel losbrechenden Formenvielfalt von Sturm und Drang in der Literatur und Romantik. Ich ende wie immer mit einer ergebnisorientierten Zusammenfassung. Erstens, der inhaltliche Umbau des philosophischen Diskurses in der Renaissance oder philosophisch gesprochen der Epoche des Humanismus, mit welchem weltliche Gegenstände in den Mittelpunkt rücken, die menschliche Verhaltensnatur und das Wesen der Politik, dieser Umbau korrespondiert mit einer entstehenden stadtbürgerlichen Lesekultur. Das Denken bleibt christlich, und die Kirche wird hier Häresien noch über Jahrhunderte eisern verfolgen. Aber die Philosophie löst sich nicht nur von theologischen Themenstellungen, sondern auch vom bibelorientierten Schreibideal und vom scholastischen Textverständnis des Mittelalters ab. Zweitens, antike Wissenschaften liefern nun die Rollenmodelle für genuin philosophische Lehrgebäude. Ein prominentes Format ist der Mathematik entnommen, der Ordo Geometricus, welcher auf knappe Zeit enthobene Lehrsätze und vor allem deren logische Beweise abzielt. Vorbild der stark gegliederten Textform, die das leistet, sind die Elemente Euklids. Spinozas Ethik war ein Beispiel für eine mit diesem begründungslogischen Vorgehen und den dazugehörigen Querverweiswelten meisterhaft gefügte Theoriearchitektur. Drittens, Descartes und Leibniz orientieren sich weniger an der Mathematik, also auch, aber nicht so dezidiert wie Spinoza. Sie orientieren sich an den vor aristotelischem Hintergrund ansonsten für die Philosophie auch kanonischen Gliederungsformen, wobei die Aufteilung in durchnummerierte, zu vollziehende, gedankliche Schritte besonders bei Descartes ins Auge springt. Das Erkennen ist bei ihm ein Weg, Hodos. In diesem Sinne folgt nicht nur das Lernen, sondern auch der Aufbau von Texten jener vorgestellten Linearität der Sache, von der Descartes selber ja an einer Stelle spricht. Und man könnte mit einem Wortspiel sagen, die Linearität ergibt Methodos, also die Methode, das, was sozusagen das Wissen über den Weg ist. Dabei gewinnt nicht zuletzt ein nicht trivialer Punkt die Kürze der Darstellung an Wert. Die Knappheit und Kürze war auch schon bei Spinoza zu beobachten. Viertens, Ziel der philosophischen Arbeit und auch der Darstellung ihrer Ergebnisse ist in der Neuzeit bis in die Aufklärung hinein die Zusammenfügung auch der kleinen Teile und Textformate, von denen es die unterschiedlichsten gibt, zu einem System. Philosophische Systeme sind selbsttragend, als selbsttragende Systeme entworfen und hinter ihnen steht in unterschiedlicher Weise auch präsent im Text, möglicherweise zunehmend präsent im Text, der Autor, der dieses System schuf. Fünftens, die Berufung auf die Autoritäten klassischen Typs, also theologisch-dogmatischen Typs und auch die Berufung auf die Bibel, fällt in den geschilderten Verfahren jeweils mehr oder weniger ganz weg. An ihre Stelle treten nicht zuletzt die Verweise auf die gegebenenfalls gesondert publizierten anderen Teile eines Werkzusammenhangs desselben Autors. Natürlich auch die Auseinandersetzung mit Gegnern, diese disputierende Seite wird die Philosophie immer behalten, aber neben dem Text ist es dann auch die Einheit des Werks, die auf dieser inneren Kohärenz oder begründungslogischen Verknüpftheit beruhend als eine Ganzheit auftritt und Vernunft, Verstandesreichtum, Überzeugungskraft einer philosophischen Theorie sind in dieser Zeit eng verbunden mit dem Anspruch, dass das ganze System und damit das ganze Werk von dieser Vernunft und von dieser, ja, von diesem Verstandesreichtum getragen sein soll und entsprechend kohärent, konsistent organisiert sein muss. Soweit für heute. Vielen Dank.